Ja, heilige Majestät, Jesus, wir beten dich an und wir erheben deinen Namen. Wir erheben deinen Namen, Herr, niemand ist besser als du. Niemand ist in der Lage, aus Meeren Straßen zu machen. Niemand ist in der Lage, aus Gräbern Gärten zu machen. Niemand ist aus der Lage, aus einer verkohlten Asche neues Leben hervorzubringen. Und dafür danken wir dir, wir ehren dich. Danke für deine Größe und für deine Herrlichkeit. Halleluja, und wir schauen alle Zeit auf dich, weil du unser Erlöser bist, weil du unser Erretter bist und weil du wunderbar bist. Und dich beten wir an, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Gerfried Schmidt und ich darf heute zu euch sprechen. Wir hatten den Gedanken gehabt, in dieser Sommerzeit über Grundlagen des Glaubens zu predigen, also über Basics, die für junge Christen und Christinnen gut sind, aber auch für Ältere, weil wir manchmal dazu neigen, die einfachen Dinge, die Basics, die uns eigentlich täglich begleiten sollten, zu vergessen und zu versäumen, und deswegen machen wir das. Basics des Glaubens. Und mein Thema heute Morgen, mit dem ich starten möchte, ist auch etwas, mit dem wir eigentlich jeden Tag zu tun haben. Es geht um das Thema, wie höre ich die Stimme Gottes? Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich die Stimme Gottes vor allen Dingen unterscheiden von anderen lauten Stimmen? Denn wir alle sind von ganz vielen Stimmen umgeben. Und es geht jetzt nicht um die Frage, was soll ich heute anziehen, sondern um einfach grundsätzliche Dinge. Der Heilige Geist will uns ja führen, und es wird immer so gesagt, oder steht auch in der Bibel, ist auch richtig, seine Schafe hören seine Stimme. Vielleicht ist euch das auch schon mal so ergangen, man sitzt in einer kleinen Gruppe zusammen und wir sind doch seine Kinder und jeder hört Gottes Stimme, und jetzt soll jeder sagen, was hört er denn von Gott? Und in solchen Momenten habe ich immer Schweißausbrüche gekriegt und einen roten Kopf und Herzklopfen, man kann das auch nicht erzwingen. Aber ich glaube dennoch, dass Gott zu uns spricht, und ich habe es sehr oft erlebt, dass Gott zu uns redet. Wie lasst ihr euch im Alltag führen bei Entscheidungen, bei Beurteilung von Situationen, wo man vielleicht an einer Weggabelung steht oder wo ich mich in meinem Verhalten entscheiden sollte? Manche sagen, ja, ich denke nach, ich überlege, aber Gottes Führung ist nicht eine Abwägung von Argumenten. Manche sagen, höre einfach auf dein Herz. Geht meistens schief. Manche sagen auch, ich habe gerade so ein gutes Gefühl irgendwie. Ist auch nicht immer Verlass drauf. Also es gibt viele Stimmen um uns herum, und ich möchte darüber heute und am nächsten Sonntag sprechen, wie können wir diese verschiedenen Stimmen unterscheiden. Ich unterhielt mich neulich mit Carsten. Carsten, bist du da? Ah, da vorne. Hatte nur auf der Liste gesehen, dass du heute da bist. Wir unterhielten uns über eine Sache, auch wie Gott redet, und ich habe das nochmal recherchiert. Im Jahr 2017 hat unsere Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet, Ehe für alle. Und wenn man heute in die ARD-Mediathek guckt, kann man kaum noch reingucken. Der Programmdirektor hat mal in einem Interview gesagt, wir müssen die gesellschaftliche Wirklichkeit abbilden. Aber die gesellschaftliche Wirklichkeit ist nicht so extrem und so überzogen. So, Ehe für alle. Aber ich möchte sagen, Gott redet auch zu solchen Dingen. Das war im Jahr 2017. Im Jahr 2018 haben wir wirklich eine große Dürre gehabt. Du hast recht gehabt, ich habe das nochmal recherchiert. Im Jahr 2019 habe ich gelesen im Focus Online, das Jahr 2018 hatte so wenig Niederschlag wie kein anderes Jahr in den 250 Jahren davor. Seit 1881 gibt es regelmäßige Wetteraufzeichnungen, aber schon davor gab es auch Aufzeichnungen, und das Jahr 2018 war ein Jahr der extremen Dürre. Und ich las neulich, ich erinnere mich, in unserer Tageszeitung, irgendwie so in den letzten Wochen, es ging um Landwirtschaft, um Erträge, stand auch, das Jahr 2018 und das Jahr 2019 waren Jahre extremer Dürre, wie sie seit Aufzeichnung der Wetterdaten es noch nie gegeben hat. Also, wenn ich in die Bibel schaue, sind Zeiten von Dürreperioden immer Zeiten des Warnrufes Gottes, wo er sagt, wo er zu seinem Volk ruft und zu den Menschen ruft, kehrt um zu mir. Und ich glaube, dass durch solche Dinge Gott zu uns redet. Aber wir hören das einfach nicht. Uns fällt es nicht auf, weil wir natürlich auch keine Not leiden. Wir sind ja in der Lage, uns Getreide von überall her zu kaufen. Insofern kommen wir da immer noch gut bei rum. Aber Wasserknappheit war trotzdem da. Also Gott redet. Aber wie redet Gott trotzdem? Wie redet er noch auf andere Weise? Das war nun mal so nebenbei gesagt. Ich habe euch ein Hörbeispiel mitgebracht. Und liebe Technik, seid doch mal so nett und lasst mal das Hörbeispiel 1 abspielen. Sagt mir nachher mal, um was es in diesem Hörbeispiel geht. Habt ihr was gehört? Kann mir jemand sagen, um was es ging? Lass es nochmal ablaufen, das Beispiel 1. Hat jemand was verstanden? Ich habe es verstanden. Das ist eine Unterhaltung zwischen meinen Enkeln. Da oben sind sie, Vera und David, die unterhalten sich gerade über etwas. Und wir nehmen mal das Beispiel 2. Da habe ich diese Stimme mal herausextrahiert und dann nachher wieder mit den Nebengeräuschen unterlegt. So, ihr könnt erstmal ihre Stimmen dann hören und nachher gucken, ob ihr diese Stimmen da raushört. Mal das Beispiel 2.
Nele im Kindergarten.
Nele?
Hat jemand ein bisschen was gehört? Ja, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Es geht also um, die unterhalten sich über Nele im Kindergarten, wer das immer jetzt auch ist. Nele im Kindergarten. Also wenn man die Stimmen kennt, also ich habe es rausgehört, weil ich ihre Stimmen kenne. Und wenn ihr vorher mal die Stimme genau gehört habt, alleine, ohne Beeinträchtigung, dann fiel es euch vielleicht leichter, die nachher auch herauszuhören. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, so ist das oft mit Gottes Stimme. Die ist sehr leise und sehr oft im Hintergrund, selten so laut, dass wir es wie einen Blitz vom Himmel hören oder wie ein Donnergrollen. Sehr leise, sehr diffizil, sehr im Hintergrund, so irgendwie in uns drin. Und sie wird oft übertönt von vielen anderen lauten Stimmen. Aber wenn wir Gottes Stimme kennen, wenn ich die Stimme kenne, dann kann ich sie auch mit Nebengeräuschen heraushören. Und das ist eine Übung in meinem Glaubensleben, Gottes Stimme besser zu kennen, besser kennenzulernen und besser hören zu lernen. Okay? So, ich möchte ein Beispiel nehmen und so ein paar Dinge uns mal vor Augen führen. Petrus, kennt ihr alle? Petrus, ein Eiferer für den Herrn, für Jesus, ein Vorprescher und Vorkämpfer und immer vorneweg. Auch dann, wenn er nichts zu sagen hatte, hatte er trotzdem geredet. Ich habe 2, 3 Beispiele von Petrus, die wir uns einfach anschauen wollen, wie Petrus als ein Nachfolger Jesu, erfüllt mit dem Heiligen Geist, reagierte. Da gibt es einmal die Geschichte in Matthäus 16, ab Vers 16. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und normalerweise interessiert Jesus ja nicht so, was die Leute sagen, aber er fragt seine Jünger mal, was sagen eigentlich die Leute so, wer bin ich? Ja, und sie sagen mal so, der eine Prophet, der andere irgendwie. Und dann fragt Jesus, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann Petrus sofort vorneweg, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Du bist einfach der, um den es geht. Nicht nur ein Prophet, sondern der Sohn Gottes. Und Jesus sagt dann zu ihm, ey Petrus, das war so genial, das kannst du nicht von dir aus gewusst haben. Das hat dir wirklich der Geist Gottes offenbart. Das war die Stimme Gottes in dir, die Stimme des Geistes in dir, die dir das offenbart hat und das erklärt hat. Also Petrus ließ sich einmal hier leiten durch die Offenbarung von Gott. Obwohl er das selber vielleicht gar nicht so empfunden hat. Es war einfach ein Gedanke in ihm, der aber seinen Ursprung in Gottes Wirken hatte. Von einem Menschen konntest du das nicht wissen, sagte Jesus. Dann geht es ein Stückchen weiter, ein paar Verse nur weiter. Sie sind noch am selben Tag unterwegs, fast im selben Gespräch. Und Jesus erzählt darüber und sagt, richtig, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, aber mir stehen noch ein paar Dinge bevor. Ich soll verfolgt werden oder ich werde verfolgt, ich werde verraten werden, ich werde überliefert werden, ich werde dann gefangen genommen werden, ich werde sterben am Kreuz, aber ich werde auch wieder auferstehen. Und Petrus sofort, Das darf dir doch nicht passieren. Das müssen wir doch verhindern. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, denn du bist doch der Messias. Du willst doch dein Königreich hier auf der Erde bauen. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt sterben wirst. Gott bewahre dich davor. Das darf nicht passieren. Eine ganz natürliche Reaktion. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, ich soll nachher ins Gefängnis oder ich werde irgendwie gefangen genommen werden, dann hoffe ich zumindest, dass eure Reaktion auch so ist, dass ihr sagt, komm, wir haben ja einen Korb, wir lassen dich über die Stadtmauer heimlich runter oder bereiten dir einen Fluchtweg oder irgendwie. Also eine ganz normale Reaktion, also fast ganz natürlich, jemanden vor Leid zu bewahren. Und Jesus dreht sich einfach nur um und sagt, Satan, weiche hinter mich. Mit diesen Gedanken will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Also in diesem Beispiel, kurz nach der Offenbarung Gottes, passiert es Petrus, dass seine Gedanken vom Teufel beeinflusst wurden. Und Petrus hatte noch so das Gefühl, dass er voll noch in diesem Offenbarungsmodus war und dachte, alles, was ich sage, ist doch richtig, ist doch gut. Und es kann doch nicht sein, dass Jesus, der Messias, jetzt sterben wird. Wir müssen doch dafür sorgen, dass seine Zukunft weitergeht. Aber wir sehen, dass Petrus hier vom Teufel beeinflusst wurde. Und warum, sage ich gleich. Ein paar Verse später sind sie wieder unterwegs, die Jünger, und Jesus nimmt wieder drei Jünger mit, Petrus und dann Johannes und Jakobus, die beiden sind Brüder. So, die drei mit Jesus zusammen gehen auf einen Berg und dort passiert etwas Faszinierendes. Der Himmel tut sich auf, da kommt eine riesengroße helle Wolke runter, da sind dann Mose und Elia erscheinen da, ich weiß gar nicht wie, so vielleicht in Engelform oder im Geistleib oder vielleicht auch richtig in einem Leib zu sehen, keine Ahnung, sie unterhalten sich und alle sind fasziniert, die Jünger fürchten sich und Petrus hatte zwar nichts zu sagen, aber redet schon wieder und sagt, hey, die Sache ist so cool, die ist so klasse, ich möchte gerne in dieser Atmosphäre bleiben, ich möchte gerne in der Gegenwart Gottes bleiben, lass uns doch Hütten bauen, dass es nicht zu Ende geht, dass wir hier einfach, ne, im Markus steht in dieser Parallelstelle, er wusste nicht, was er sagen sollte und redete trotzdem. Ich will doch gerne drei Hütten bauen und dass wir einfach das nochmal genießen können und hier uns aufhalten können. Was war das? Das war völlig unwichtig, denn Gott unterbricht ihn und eine Stimme kam vom Himmel und so weiter. Das war einfach ein Gedanke, den Petrus hatte. Das war kein Gedanke von Gott, das war auch kein Gedanke vom Teufel, das war einfach ein Gedanke, den er hatte, weil er es gut fand, das wäre doch jetzt schön, wenn wir hier bleiben könnten, wenn wir das alles genießen könnten, wenn wir noch ein bisschen hören könnten, was Gott so uns zu sagen hat und so weiter. Aber es war kein Gedanke, der jetzt irgendeinen prophetischen Mehrwert hatte. Petrus redet einfach seine eigenen Gedanken. Und in der Tat hat Gott uns geschaffen, dass wir denken können, dass wir planen können, dass wir auch träumen können. Wir sind in der Lage, wir haben ganz viele Gedanken und die meisten Gedanken kommen von uns, die wir denken, weil Gott uns so geschaffen hat. Er hat uns befähigt, unser Leben zu leben, verantwortlich sein für unser Leben. Wir sind zu erstaunlichen Dingen fähig. Ne? Menschen werden Künstler, Musiker, Ingenieure, bauen tolle Sachen, wir fliegen sogar in den Weltraum. Also alles das entsteht aus Gedanken. Faszinierend, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Wir haben gute Gedanken, wir haben großartige Gedanken, natürlich haben wir auch schlechte Gedanken, aber die meisten Gedanken, die wir in uns haben, sind einfach unsere Gedanken, sind keine Gedanken von Gott oder auch keine Gedanken vom Teufel. Gott sagt mal im Alten Testament in einer Bibelstelle, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege sind nicht meine Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege viel höher als eure Wege. Meine Gedanken sind ganz anders als eure Gedanken und Gott sagt nicht, meine Gedanken sind gute Gedanken und eure Gedanken sind immer schlechte Gedanken. Er sagt auch nicht, meine Gedanken sind höher und größer, aber eure Gedanken sind immer vom Teufel. Er sagt einfach, meine Gedanken sind anders als eure Gedanken. Meine Wege sind völlig anders als eure Wege. Und es geht aber uns darum, diese Gedanken zu unterscheiden und zu sehen, wo sind unsere Gedanken und wo sind Gottes Gedanken? Wie denkt Gott und wie handelt Gott und wie sind seine Wege mit uns? Und das meiste, was in uns ist, kommt von uns. Und wir brauchen nicht Gottes Stimme zu hören, um zu wissen, was soll man jetzt einkaufen oder was muss ich heute anziehen. Das sind unsere Gedanken. Gott hat uns befähigt, diese Gedanken zu denken und uns zu entscheiden, uns verantwortlich zu sein für unser Leben. Und wenn Gottes Gott es wichtig, für wichtig hält und zu warne, dass zum Beispiel ich heute nicht einkaufen soll, weil da irgendwas passieren wird und er will nicht, dass ich da zu dem Supermarkt hingehe, dann habe ich das Vertrauen, dass er mir das sagt. Er wird uns warnen, er wird uns zu uns sprechen. Und wenn wir geübte Sinne haben und Gottes Stimme kennen, werden wir das hören und darauf eingehen können, wenn er das machen möchte, wenn Gott mich warnen will. Aber ansonsten habe ich meine eigene Verantwortung, einfach meine Gedanken zu denken und mein Leben in meinem Leben zu entscheiden. Und jetzt kommt eine wichtige Frage: Wie können wir denn wissen, dass Gott zu uns spricht? Wie können wir wissen, dass Gott zu uns spricht und nicht ich selber zu mir spreche? Die Offenbarung, die Petrus bekam, ich bin der Messias, sagte Jesus, oder von Jesus, dass er der Messias ist und der Sohn Gottes, diese Offenbarung verherrlichte Jesus. Diese Offenbarung stellte Jesus ins Zentrum und in den Mittelpunkt. Und diese Offenbarung diente dem Aufbau der Gemeinde. Denn Jesus sagte, darauf baue ich meine Gemeinde, nicht auf Petrus. Er machte ja dieses Wortspiel mit Petra und Petrus, also der Stein, der Felsen. Auf diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, auf dieser Erkenntnis baue ich meine Gemeinde. Also eine Offenbarung von Gott wird immer die Gemeinde stärken und wird immer Jesus in den Mittelpunkt stellen, wird immer Jesus zum Ziel haben. Und deswegen wird Jesus oder das, was ich höre von ihm, niemals seinem Leib schaden. Es wird niemals seiner Gemeinde schaden. Es gibt zwei Bibelverse, die möchte ich so als Richtlinien heute Morgen mal in unsere Mitte werfen. In Johannes 15 sagt Jesus, er spricht da von dem Heiligen Geist: Wenn der Beistand kommt, gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, nämlich den Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Also Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und der Vater wird euch einen Geist senden, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird immer im Auftrag des Vaters unterwegs sein und wird immer Jesus verherrlichen, wird immer von Jesus zeugen. Paulus schreibt mal im 1. Korinther 12 über die Wirkungsweise des Heiligen Geistes und über die Gaben des Heiligen Geistes. Und da sagt er, deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Also eine Antwort auf unsere Frage, wie kann ich wissen, dass etwas von Gott kommt? Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Also wenn der Heilige Geist zu uns spricht, wenn Gott zu uns spricht innerlich, dann wird es immer Jesus in den Mittelpunkt stellen. Es wird uns immer auf Jesus hinweisen, auf das, was er für uns getan hat, auf sein Zentrum. Wenn irgendein Gedanke gegen die Gottheit von Jesus spricht, wenn irgendein Gedanke uns von Jesus wegbringt oder irgendein Gedanke uns von seinem Leib wegbringt, von seiner Gemeinde, ich meine jetzt nicht diese Gemeinde, von seiner Gemeinde, von seinem Leib wegbringt, wenn irgendetwas uns aus dem Zentrum von Jesus wegbringt, dann spricht nicht Gott zu uns. Dann spricht nicht Gott zu uns. Vielleicht wir selber, vielleicht unsere Enttäuschung, vielleicht unsere Frustration, vielleicht auch der Teufel. Gott hebt immer durch seinen Geist den Sohn hervor. Jesus sagt, der Heilige Geist wird immer von mir zeugen, von Jesus zeugen. Das ist das Ziel von göttlichem Reden. Wisst ihr, Jesus liebt seine Gemeinde. Er liebt seine Braut, zu der er ja gehört. Ein Bräutigam liebt auch seine Braut, oder? Unser Sohn hat geheiratet vor 2 Wochen, der Bräutigam liebt wirklich seine Braut. Er liebt sie, er will nicht, dass ihr etwas Schlechtes passiert. Sie wird total schön gemacht und hübsch gemacht. Und so stellt Jesus sich seine Braut vor. Er tut alles für seine Braut, für seinen Leib. Jesus liebt seinen Leib. Er wird seinen Leib nicht im Stich lassen oder irgendwie misshandeln. Und alles, was die Gemeinde zerstört, alles, was den Leib zerstört, alles, was die Braut zerstört, alles, was uns in unserer Beziehung zu Gott zerstört, kommt nicht von Gott. Amen?
Amen.
Amen. In der Gemeinde, in seinem Leib, sollen wir unter den Einfluss seines Wortes kommen. Wir sollen unter den Einfluss des Heiligen Geistes kommen. Natürlich weiß ich auch, dass die Gemeinde immer eine große Baustelle bleiben wird, wie mein eigenes Leben auch. Hatte mich zwischendurch mal ziemlich frustriert, weil ich denke, man ist irgendwie mal an einem Punkt fertig und dann fängt ein neuer Punkt ein. In meinem Leben auch, ne? Es ist immer eine Baustelle. Aber trotzdem lebt diese Baustelle von den einzelnen Gliedern zueinander und miteinander. Und Gemeinde ist Gottes Erfindung. Und Jesus liebt sein Leib, er liebt seine Braut und er möchte nicht, dass irgendetwas Trennendes da hineinkommt oder sein Leib von ihm getrennt wird. Und noch etwas, wenn Gott spricht, wird es niemals gegen sein Wort sein. Es wird immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Immer. Mein nächster Punkt ist, wie können wir denn wissen, dass der Teufel zu uns spricht? Um das unterscheiden zu können. Der Teufel versuchte hier durch Petrus, Jesus von seinem Weg abzubringen. Petrus hatte gar nicht das Gefühl, als wenn der Teufel zu ihm spricht oder ihn beeinflusst. Da kann er das überhaupt sein, dass wir als wiedergeborene Christen von dem Teufel beeinflusst werden? Ja, das kann schon sein. Kann sogar sehr sicher so sein, weil er versuchen möchte, uns von Jesus abzubringen. Weil er möchte, dass wir unseren Glauben verleugnen. Weil er möchte, dass wir Jesus wieder absagen. Das ist das Ziel, dass er uns beschränkt und behindert und wegbringen will von Jesus. Deswegen will er uns beeinflussen. Petrus war das gar nicht bewusst. Er dachte, wie ich gerade schon sagte, er wäre immer noch in dem Offenbarungsmodus und meinte es gut mit Jesus. Aber das Ziel war, Jesus von seinem Weg des Gehorsams abzubringen. Jesus abzubringen von seinem Sterben für die Menschen, von seinem Opfer und auch von seiner Auferstehung. Denn wenn Petrus es geschafft hätte, vielleicht mit seinen anderen Jüngern noch zusammen, Jesus davor zu bewahren, gefangen genommen zu werden und gekreuzigt zu werden, hätte es keine Auferstehung gegeben, würde es keine Erlösung geben. Und der Teufel versuchte hier durch Petrus, Jesus von dem Weg des Gehorsams abzubringen. In Matthäus 16, Vers 24 lesen wir, Jesus sagte zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dieses Kreuz, von dem Jesus hier spricht, wird uns nicht von außen auferlegt. Es wird uns nicht aufgezwungen. Manche sagen so, ich muss ein Kreuz tragen. Für manche ist das eine Krankheit oder eine Tragödie oder ein Unfall oder eine Verfolgung oder irgendwas ganz Schlimmes. Ja, der hat ja ein schlimmes Kreuz zu tragen. Aber diese Kreuze werden unfreiwillig von außen auf dich gelegt. Von dem Kreuz, von dem Jesus hier spricht, das ist freiwillig. Jesus sagt, jeder wird sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, es ist meine eigene freiwillige Entscheidung, das Kreuz des Gehorsams, das Kreuz der Nachfolge auf mich zu nehmen. Und der Teufel möchte uns davon abbringen, dieses Kreuz aufzunehmen und er möchte uns davon abbringen, Jesus gehorsam zu sein. Er nehme sein Kreuz täglich auf sich, ist eine Entscheidung, ist eine tägliche Entscheidung, im Namen Jesu zu leben, den Namen Jesus zu nennen, dem Namen Jesus gehorsam zu sein, selbst wenn es etwas kostet. Und von diesem Weg des Gehorsams will uns Satan immer abbringen. Er will uns immer wegbringen von Jesus, damit wir jedem Opfer für Jesus möglichst aus dem Weg gehen und vielleicht unser eigenes Wohlergehen in den Vordergrund stellen, dass das uns dann wichtiger ist als die Nachfolge Jesu. Natürlich können wir auch genießen, was Gott uns alles geschenkt hat zum Überfluss, aber Gott möchte uns immer einen Blick für die Ewigkeit geben. Er möchte uns immer zeigen, wie unser Leben im Blick auf die Ewigkeit aussieht. Und noch etwas, der Teufel wird immer dem Wort Gottes widersprechen. Er wird dem immer widersprechen. Er macht das nicht so, dass er dir sagt, das Wort Gottes ist falsch, denn das würden wir ja sofort merken, da würden wir sofort sagen, das kann gar nicht sein, das Wort Gottes ist natürlich richtig. Aber er wird es so machen, dass er das Wort Gottes ein bisschen verbiegt, sodass wir in Zweifeln kommen und dass er Zweifel sät. Der Teufel macht das so, dass er Zweifel an Gottes Verheißungen sät und Zweifel an Gottes Aussagen sät. Und zwar macht er das immer, immer. So wie Gott immer sein Wort bestätigt und bekräftigt, so wird der Teufel immer das Wort Gottes in Zweifel ziehen und Zweifel sehen. Er wirft einen Schatten auf das Wort Gottes. Hat Gott das wirklich gesagt? Jesus lässt sich taufen, da sind viele Menschen drumherum, dann öffnet sich der Himmel und eine Stimme vom Himmel, laut hörbar für alle, sagt, dieses ist mein geliebter Sohn. Sagt diese Stimme vom Himmel zu Jesus. Kurze Zeit später, im nächsten Kapitel, im Lukas, wird Jesus in die Wüste geführt. Und das Erste, was der Teufel ihm sagt, er sagt nicht, ja, es war alles falsch. Er sagte, bist du wirklich Gottes Sohn? Obwohl alle das gehört haben, obwohl vorher das so klar war, hat der Teufel keine Hemmungen, dieses Erlebnis in Frage zu stellen und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, Fragezeichen, dann könntest du doch auch. Bist du Gottes Sohn? Denk doch nochmal drüber nach. Oder zu Eva sagt er, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr nichts essen dürft? Gut, Eva war noch nicht dabei, als Gott das sagte. Gott hatte es zu Adam gesagt. Eva lebte da noch nicht. Adam wird ihr das sicherlich erzählt haben. Gott hatte ja gesagt, ihr dürft von allem was essen. Nur dieser eine Baum da nicht. Aber alles. Und der Teufel dreht das um und sagt, sag mal, stimmt denn das wirklich? Hat Gott das wirklich gesagt, dass ihr nichts essen dürft? Und so fing denn das Nachdenken an. Hat Gott wirklich das gesagt? Wenn Gott dich doch wirklich liebt, wenn du doch wirklich ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, sei doch mal ehrlich, müsste es dir da nicht besser gehen? Warum ist denn das so oder dieses ist anders? Wenn du wirklich Christ bist, solltest du dann nicht, könntest du dann nicht, wenn Gott irgendetwas wirklich tun wollte, warum hat er es dann noch nicht getan? Wenn du wirklich Christ bist und ein Kind Gottes bist, warum hat er dich noch nicht von deinem Stolz und von deiner Überheblichkeit und von deinen anderen Zwängen befreit? Sollte das wirklich wahr sein, dass Gott immer noch Wunder tut? Guck dich doch mal um, wie viele Wunder sind denn in deinem Leben bisher passiert, in deiner Familie? Gar keins? Überleg doch mal, was du glaubst. Ist das wirklich so, dass das so stimmt, was da steht? Der Teufel sagt nicht, das ist falsch, was da steht, oder das wäre die Unwahrheit. Er dreht das einfach ein bisschen um und er sät Zweifel. Und durch Zweifel entfernen wir uns von den Aussagen Gottes und von seinen Verheißungen. Im Jakobus steht ein Vers, ich möchte nochmal auf die Zunge, auf unser Reden eingehen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. So ein paar Zügel, ich kann nicht reiten, ich weiß auch, ich sehe das immer. Ein ganz paar kleine Bewegungen und schon lenkst du dieses riesen kraftvolle Pferd. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff. Ein kleines Ruder kann er mit einem Finger drehen oder heute mit so einem Joystick und lenkt ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Und unsere Zunge setzt den Kurs für unser Leben und es hat in unserem Leben eine richtig große Macht. Und deswegen ist der Teufel hinter deiner Zunge hinterher. Und die möchte er gerne haben, er möchte sie gerne in Brand setzen und das macht er durch seine Pfeile. Die Frage, wie kann ich erkennen, dass eine Stimme vom Teufel ist, dass der Teufel gerade zu mir redet. Er schickt Pfeile des Bösen. Im Epheser steht, deshalb ergreift den Schild des Glaubens, das ist also mein Vertrauen auf das Wort Gottes, mit dem ihr alle feurigen Pfeile, welche feurigen Pfeile? Die Pfeile des Bösen auslöschen könnt und abwenden könnt. Und der Teufel schickt seine bösen Pfeile in Form von Gedanken in unser Leben hinein. In Form von Gedanken des Zweifels, in Form von Gedanken, dass ja, Gottes Wort nicht so gemeint ist, wie es da steht. Und er schießt in deinen Kopf hinein, er schießt in dein Denken hinein, in dein Herz hinein. Und wenn wir uns dann nicht mit dem Wort Gottes dagegen wehren, mit dem Schild des Glaubens, gegen diese Pfeile, dann kommen diese Gedanken in mein Herz hinein und ich fange an, darüber nachzudenken. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das wirklich wahr? Ich fange an, darüber nachzudenken und dann fange ich an, Argumente in mir selber auszutauschen. Ich fange an, eine Argumentationskette in mir selber aufzubauen und zu überlegen, meinte Gott das wirklich oder kann das vielleicht anders sein? Und dann werden diese Gedanken, die ich denke, werden dann zu einer Festung, werden dann zu einer ständig oder mehr und mehr wachsenden Überzeugung. Und die Zunge hat totale Kraft, wenn sie mit meinem Herzen übereinstimmt. Und ich kann große Wälder in Brand setzen. Manche haben schon ihre ganze Ehe in Brand gesetzt und abgefackelt und ihre Kinder aus dem Haus getrieben durch ein Feuer ihrer Zunge, indem sie Zweifel gesät haben und das gesprochen haben, was ihnen jetzt durch Lügen und durch Zweifel und Unwahrheiten und Halbwahrheiten in ihr Herz hineingekommen ist. Und deswegen müssen wir so aufpassen, welche Gedanken in unseren Kopf oder besser gesagt noch in unser Herz hineinkommen. Gedanken müssen wir gefangen nehmen. Ja, das ist natürlich schwierig. Vielleicht kennt ihr das auch mal, so eine schlaflose Nacht zu haben. Ihr liegt nachts und fangt an, über irgendwas nachzudenken und man kommt aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Ne? Man liegt 3 Stunden im Bett und man kriegt diese Gedanken nicht kaputt gehauen. Wie kann ich die Gedanken dann gefangen nehmen? Also gefangen nehmen, stelle ich mir so vor, ich werfe irgendwie ein Lasso oder einen Strick und binde jemanden und führe ihn irgendwie raus aus dem Haus meiner Gedanken. Aber dann wäre es ja da drin leer. Das funktioniert auch nicht. Obwohl, meine Frau sagt immer, man kann nicht an nichts denken. Und ich sage, ja, man kann trotzdem an nichts denken. Geht, ne? Die Männer wissen, dass es geht, dass ich an nichts denken kann. Aber Gedanken gefangen nehmen kann ich nur so, indem ich andere Gedanken da hineinbringe. Ja, Licht vertreibt immer die Dunkelheit. Ich muss nicht die Dunkelheit rausbringen, ich muss da Licht hineinbringen, dann verschwindet die Dunkelheit. Und ich muss Gedanken der Wahrheiten Gottes, Gedanken des Wortes Gottes, das, was Gott spricht und nicht, was der Teufel spricht, das muss ich hineinbringen in diese Gedankengebäude. Auf die Art und Weise, auf dem Weg nehme ich Gedanken gefangen. Und da kann ich sie abwehren. Denn wenn ich das nicht mache, entsteht so ein Prozess und Gedanken werden irgendwann über Tage, vielleicht auch über Wochen, dann irgendwann zu Festungen in meinem Leben. Und von dieser Festung hat der Teufel eine gute Basis, unsere Zunge in Beschlag zu nehmen und weiter zu agieren. Kann das sein, dass der Teufel in mir eine Festung bildet? Naja, so ohne weiteres kann er das nicht, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich errettet, weil ich wiedergeboren bin, weil Gottes Geist in mir lebt, da kann er nicht einfach so reinkommen. Aber wenn ich sage, durch meine Gedankengebäude, die ich aufbaue, ich öffne die Tür und ich sage, kannst mal reinkommen, kannst du auch ein paar mitbringen, so dann öffne ich meine Gedanken, dann öffne ich mein Herz für den Einfluss des Teufels. Und dadurch hat er dann wiederum eine Plattform, weiter gegen mich vorzugehen. Und das müssen wir abwehren. Insofern müssen wir diese Gedanken erkennen. Der Teufel wird immer uns von Jesus wegbringen. Er wird immer das Wort Gottes verfälschen. Er wird immer sagen, du bist wichtig und nicht Jesus ist wichtig. Da geht es uns so wie Petrus. Wir haben ein schönes Gefühl, so ein Offenbarungsgefühl von mir aus im Lobpreis. Und dann ist so der Gedanke, in den Lobpreis geht es mir richtig gut. Das ist toll, dass es diesen Lobpreis gibt, da geht es mir richtig gut. Es geht aber nicht beim Lobpreis darum, wie es mir geht. Es kann sein, dass es mir durch Lobpreis nachher gut geht. Aber das Ziel von Lobpreis ist, Gott anzubeten und Gott zu erheben. Und da müssen wir aufpassen, welche Gedanken in unserem Herzen da hineinkommen und eine Rolle spielen. Gut, etwas, was wir früher dann abgelehnt hätten, was noch unsere Überzeugung war, wird auf einmal aufgeweicht und wir diskutieren auf einmal mit uns selber über Dinge, die wir vorher gar nicht gedacht haben, dass wir darüber diskutieren würden. Dann denkt dann vielleicht manche Frau oder auch mancher Mann und sagt, ach der andere, also eine Frau denkt, mein Mann vernachlässigt mich immer irgendwie und da gibt es den einen Mann in der Gemeinde, der versteht mich und mit dem kann ich geistliche Gemeinschaft haben. Wahrscheinlich war meine ganze Ehe ein Irrtum und ich muss irgendwie einen anderen Weg gehen. Diese Gedanken widersprechen dem Wort Gottes. Das muss ich einfach unterscheiden können und sie zerstören mich. Lass uns immer auf die Stimme Gottes hören. Lass uns die Gedanken des Teufels abwehren. Aber genauso, damit komme ich dann zum Schluss, kann auch das Wort Gottes zu einer Festung gegen den Feind werden. Wenn nämlich Gedanken, die von Gott kommen, Gedanken, die aus seinem Wort kommen, in meinem Herzen fest werden, zu einer Überzeugung werden, so sind diese Gedanken eine Festung gegen den Feind und gegen andere Gedanken, die mich von Jesus wegbringen werden. Im Römer 12, einer meiner Lieblingsverse, steht im Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. So manche sagen, habe ich schon so oft gehört, Jesus, kannst du mich irgendwie verändern? Kannst du aus mir einen anderen Menschen machen? Kannst du irgendwie meine Seele umgestalten? Kannst du mein Denken irgendwie erneuern, dass es irgendwie anders wird? Nein, diese Veränderung passiert. Sie passiert auch durch Gott, denn nur er, sein Geist, kann mein Herz verändern. Aber es geschieht, indem mein Sinn erneuert wird, indem mein Denken erneuert wird, indem meine ganze, wie soll ich mal sagen, meine Werte, alles das, was in meinem Herzen sich umtreibt, indem das verändert wird, und zwar durch wie wird mein Sinn verändert? Durch das Wort Gottes, indem ich lerne, in den Wegen Gottes zu denken. Dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich nicht gelernt habe, meinen Sinn zu erneuern, bin ich auch gar nicht in der Lage, das Gute von Gott zu erkennen oder zu unterscheiden von anderen Dingen. Also ist das der Punkt, der immer wichtig für uns bleiben wird. Erneuerung und Veränderung unserer Denkweise geschieht alleine durch das Wort Gottes. Und diese Worte mit der Überzeugung unseres Herzens haben wiederum Kraft, auch Dinge zu verändern in meinem Leben, können aus einer desolaten Ehe wieder eine gute Ehe machen. durch das Arbeiten natürlich auch miteinander, aber eine andere Perspektive zu kriegen, eine andere Sicht zu bekommen, ein anderes Ziel zu bekommen. Kopf und Herz müssen von Gottes Geist und von Gottes Wort erfüllt sein. Und dann können wir die unterschiedlichsten Stimmen unterscheiden. So, das war mir für heute wichtig, zu zeigen, dass wir von vielen Stimmen umgeben werden. Lobpreisteam, ihr könnt schon nach vorne kommen. Wir werden von vielen Stimmen umgeben, aber nur wenn wir Gottes Stimme kennen, sein Wort kennen, können wir die anderen Stimmen auch unterscheiden. Und ich möchte am nächsten Sonntag ein bisschen mehr über diese einzelnen Stimmen noch sagen. Wo in uns sitzt jetzt diese Stimme des Geistes, dass ich sie noch besser hören kann? Mein Körper hat eine Stimme. Zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, dann meldet sich der Körper. Oder du hast Muskelkater, ist auch eine Stimme des Körpers. Meine Seele hat eine Stimme, das sind die ganzen Gefühle, die ich habe und mein Verstand. Aber der Geist hat auch eine Stimme in mir. Und darüber möchte ich nächsten Sonntag sprechen, wo können wir in uns diese Stimme hören. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, und so danke ich dir für deine Stimmen, für dein Wort in uns. Ich danke dir, dass du uns dahin führst, Unterscheidungsmerkmale zu erkennen und zu erlernen, diese vielen Stimmen zu unterscheiden, um zu hören, was kommt wirklich von dir und was kommt vom Feind, der uns von dir wegbringen will. Und ich segne uns als Gemeinde in deinem Namen, dass unsere Herzen weich werden und empfindsam werden für deine Stimme. Amen.